Meine teuren und in Christo geliebten Geschwister, mit bewegtem und dankbarem Herzen haben wir uns heute Abend gegrüßt und in die Augen geschaut. Tja, ein Jahr ist vergangen und Gott hat Gnade geschenkt, dass wir hier wieder beieinander sein dürfen. Unter seinem Wort. Und dass auch unsere Kinder mit dabei sein können. Wir sind sehr dankbar. Das ganze Haus, eigentlich der ganze Ort, das ganze Erzgebirge steht uns für 8 Tage zur Verfügung. Ja, also nicht nur dem Äußeren nach sind wir für 8 Tage hier, sondern es ist ein Geschenk, dass auch unsere Kinder mit dabei sein können. Und dass wir in Gemeinschaft unter seinem Wort ein klein Stück wieder hinein oder auch hinanwachsen dürfen für das uns zugedachte Bild des Christus. Das ist eigentlich unser Lebensinhalt. Nicht nur als die Alten und Altgewordenen. Nein, das dürfen wir schon in jungen Jahren haben. Dieser eine Christus, die totale und völlige Lebensausfüllung. Auch, dass wir in Frieden und Freiheit, ohne verdächtigt zu werden, ungestört das klare Evangelium, unverfälscht, verkündigen und hören können, inmitten einer verwahrlosten Welt, ist ein großes Geschenk seiner Gnade. Wohl kaum hat es eine Zeit gegeben, die von solch entsetzlichen Völkermorden gefüllt ist wie die heutige. Ob das in Syrien mit über Hunderttausenden geschieht, die sterben, oder im Irak, die zu Hunderttausenden vertrieben sind und auf der Flucht sind, ob sich die Afrikaner zu Hunderttausend das Messer durch den Hals schieben, oder die Ukraine und selbst Israel und das Problem mit den Terroristen. Hilflos und geistlos beraten die Klügsten der Klugen. Alles Stroh fürs Feuer, bis ein Geist sich aufmacht und alles zur Einheit führt. Es wird eine globale Verführung sein. Wir hier in diesem Winkel der Erde erleben den Frieden Gottes, den Schutz und seine Gegenwart in einer besonderen Weise. Wir sind unserem Vater im Himmel von Herzen dafür dankbar. Wenn man so hinausschaut, man hört und sieht kein Auto, alles so still, man denkt gar nicht, dass auf der anderen Seite sich Hunderttausende umbringen. Wir sollten diese Zeit als Gottesstunden verstehen. Gottesstunden sind immer Aktionen einer anderen Dimension, herein in das Diesseits, in die Gegenwart. Und sie verändern total unser Leben. Es sind die wertvollsten, die größten Stunden, die ein Mensch haben kann. Gottesstunden. Wir haben sie als Geschenk und wir haben dazu ein ganzes Jahr gefunden. Ein ganzes Jahr. Dass wir nicht nur ein Stück von der schönen Landschaft mitkriegen, sondern dass es dem Heiligen Geist gelingt, uns aus unserer natürlichen irdischen Substanz herauszustellen, hinein in das für uns zugedachte Bild des Christus. Ja, eine ganze Anzahl von Geschwistern unter uns ist zum ersten Mal hier. Ich wollte eigentlich heute kurz und bündig oder kurz und schmerzlos eine Vorstellung machen, aber wir heben das mal auf für morgen, weil ja noch ein ganz Teil fehlt. Die fliegen morgen erst ein. Sind wir einverstanden? Können wir uns aufsparen. Ich wollte nur sagen, wenn wir so miteinander beisammen sind, die Umgangsform ist das Du. Das Du. Und dann möchte ich persönlich und ihr sicherlich auch mal unserem Jörg und der Silke von Herzen danken für das, was sie an Geduld ausgehalten haben mit der Anmeldung, dass so alles der Reihe nach ablaufen kann. Also ein herzliches Dankeschön euch beiden. Dann seht ihr, es ist ein Büchertisch da, ein seltsamer Büchertisch, den gibt's in ganz Deutschland nicht noch einmal, weil es Bücher und Hefte gibt, die nicht mehr gedruckt werden und die schon längst jahrzehntelang verschwunden sind. Und doch sind sie wertvoll, für uns manchmal persönlich, zur Festigkeit des Glaubens, weil heute so ein, ich will nicht sagen verwaschenes Evangelium, aber oft so unklar, so undefiniert und manchmal auch mangelhaft dargeboten wird, dass wir uns selbst dann persönlich zu einem Verständnis durchringen. Für uns persönlich, aber diese Hefte sind eine gute Gelegenheit, auch einmal den anderen zu sagen, Fritz, Paul, Minna, ich hätte was. Schau doch mal rein. Es ist wertvoll. Natürlich muss manchmal eine ganze Tradition zurückgestellt werden, aber es lohnt sich. Wenn die Bücher oder das eine Buch nicht mehr zu finden ist, bitte schreibt an diesem Platz einen Zettel mit der Nummer. Es könnte sein, ich fahre diese Woche nochmal nach Hause, da würde ich noch mal auffüllen. Also wenn ein Heft ausgegangen ist, oder ich habe ja eine Bestellliste, dann könnt ihr auch mal reinschauen. Ich hätte gern das Heft, das würde ich also dann mitbringen. Ich kann nicht alle Bücher und Hefte mitbringen, die mir zur Verfügung stehen. Oder euch. Für mich mache ich es nicht, sondern nur für die Auferbauung des Leibes des Christus. Kopfhörer wisst ihr. Also, es können nicht alle zur Versammlung sind, wenn Kinder da sind, können diese. Und wir grüßen euch ganz lieb, die ihr jetzt über Kopfhörer mit uns verbunden seid. Bitte? Ja, alles klar. Also auch in den Zimmern. In den Zimmern. Ja. Dann vergesst nicht, die Kopfhörer wieder in die Ladestation hineinzustellen, weil sie nur eine bestimmte Kapazität haben. Ja, muss ich sagen, liebe Geschwister, Schlüssel abziehen nicht vergessen. Wir sind nicht die Einzigen im Haus. Es hat sich ja hier einiges geändert. Der Träger ist anders geworden und wir haben hier auch Menschen, die schwere Probleme mit dem Alkohol hatten. Wer sie hat, darf hier nicht sein. Und das bedeutet, dass wir hier in diesen Tagen ohne Alkohol auskommen. Also wir können nicht denken, wir können draußen auf dem Tisch miteinander eine Flasche Wein trinken. Es geht nicht. Aus Liebe zu den anderen ist es also mal 8 Tage möglich. Das war das. Dann lässt uns Matthias Breisacher grüßen. Nicht nur er grüßt, sondern es grüßen noch 2 andere mit. Da ist ja ein kleiner Yannick geboren worden und wir freuen uns über das neue Leben, was da den beiden geschenkt ist. Das ist das und da hängt auch etwas aus, da kann man den Kleinen schon sehen. Ein wunderbares Kunstwerk. Ich werde in irgendeiner Versammlung noch einmal darauf zu sprechen kommen. Es kann nicht gebaut werden, trotz klügster medizinischer Forschung. Und Investition vermag man bis heute nicht eine einzige Zelle zu bauen, von den Milliarden Zellen, die uns eigentlich ausmachen. Dann habe ich erst erfahren, unser lieber Daniel hat heute Geburtstag. Ja, wir haben immer schon mal gefeiert, weißt du? Ja, und freuen uns, dass wir es mit dir tun können. Also von Herzen einen gesegneten und von Herrn beglaubigten und bestätigten Weg, auch im Evangelium. Unverdrossen das uns Anvertraute zu bewahren und festzuhalten. Sonst kommen wir nicht durch. So, irgendwas müssen wir dann noch vielleicht klären. Aber jetzt machen wir Schluss. Jetzt singen wir ein Lied und das ist die Nummer 95. 95 alle Verse. Beten miteinander. Du, unser Gott und Vater, wir danken dir. Danken dir von Herzen, dass es möglich ist, dass wir heute und in der kommenden Woche hier beieinander sein dürfen, unter deinem Wort und in deiner Gegenwart. Wir danken dir von Herzen, dass du große Gnade gegeben hast im Unterwegssein, Du hast uns heil durch die Straßen gebracht und hast uns hier wohlbehütet ankommen lassen. Wir danken dir für deine Treue, die nicht wankelmütig wird und aufhört, sondern die in großer Geduld und Liebe nachgeht und wir auch dieses in diesen Tagen erfahren und erleben dürfen. Gib du Gnade, dass wir auch ganz bewusst Dinge ausklammern und zurücklassen, dass wir nicht allzu lange mit den Dingen des Lebens hier beschäftigt sind, sondern dass wir ein ganzes Jahr haben, einmal hinzuhören, hineinzuhören in dein Wort und du unser Herz öffnest, damit dein Evangelium und die Herrlichkeit und der Glanz unser Herz durchleuchtet und uns verändert in unserem Denken, in unserer Gesinnung, in unseren Entscheidungen, nach oben orientiert zu werden, dazu du uns ja bestimmt hast. Gnade ist es. Gnade ist es in jeder Stunde, der du uns hier zusammen sein lässt. Grüße auch unsere Lieben, die zu Hause geblieben sind und die, die aus Alter und Krankheit nicht da sein konnten. Wir wissen uns zusammengebunden mit allen, die heilig sind und die berufen sind, hinein in den Leib deines Christus. Und so freuen wir uns. Wir sind überglücklich, dass du uns dein Wort in der Vielfalt und Dienste der Brüder uns zuteilst. Wir sind geschenkt, Beschenkte, weil du es nach deinem Willen und Wohlgefallen so eingerichtet hast. So segne du auch unseren lieben Albrecht und die Botschaft deines Willens. Amen. Amen. Ja, wir freuen uns auf den ersten Wortdienst unseres lieben Albrecht. Ja, mit dem Thema Jona, der eigensinnige oder eigenwillige Prophet Gottes. Viel Freudigkeit zum Dienst.
Guten Abend, liebe Geschwister.
Guten Abend.
Ja, wir freuen uns miteinander. Auch ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Und freue mich auf die Gemeinschaft, auf alles, was der Herr in diesen Tagen geben wird. Und wir sind, und das steht jetzt nicht in meiner Vorbereitung, Freitagabends in unserer Stuttgarter Versammlung, von der ich ganz herzlich Grüße ausrichten soll an alle Geschwister, speziell vom Otto Beck, vom Erich Braun, Joachim Golde. Da sind wir gerade im 2. Timotheusbrief und da war gestern Abend unter anderem der Vers 14 im 2. Kapitel dran. Den möchte ich mal vorlesen. Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Und dieser Vers ist mir eigentlich ganz besonders in die Glieder gefahren, und zwar im Zusammenhang mit dem, was wir draußen in der Welt sehen. Denn wenn wir ein Wort über alles schreiben könnten, was zurzeit in der Welt läuft, dann ist es Streit. Und der Teufel möchte den Streit überall sehen, auch in der Gemeinde Gottes. Und deshalb sage ich es jetzt mir ganz persönlich zur Ermahnung, und ich bitte euch herzlich, dass ihr mitbetet, und ich bin überzeugt, dass ihr das auch tut, dass wir in dieser Woche eben um die Wahrheit ringen und nicht um Wahrheiten streiten. Ja, das ist ganz wichtig. Und nur dann kann der Herr Segen geben, wenn wir das tun. Und es ist immer wieder schwierig, ja, wenn gegensätzliche Auffassungen zusammenkommen, die es durchaus geben kann und geben wird, nicht allein aus wachstümlichen Gründen. Und da müssen wir einfach demütig sein und, wie der Paulus dem Timotheus schreibt, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein. Und wer das mal versucht, der wird feststellen, dass man da viel, viel weiter damit kommt als mit Streit. Und ja, so viel als Einleitung zur Einleitung. Und ich danke euch, wenn ihr mitbetet und mitringet um die Wahrheit. Wir wollen zwei Versammlungen uns mit dem Buch Jona beschäftigen. In diesen Tagen, zwei Versammlungen sind natürlich hoffnungslos zu wenig, aber so wie die Woche immer war, sollte sie ja auch anregen, das, was wir hier hören, persönlich nachzuarbeiten und selber zu vertiefen. Und so wollen wir wenige große Linien dadurch ziehen, die die Schrift zieht. Ja, wir wollen sie aus der Schrift erkennen. Das Buch Jona erscheint oberflächlich betrachtet als eine Geschichte für Kinder, die Gottes mächtiges Wirken veranschaulichen soll. Die tiefe Bedeutung, die das Buch hat, die wird leider oft nicht erkannt. Und es gibt und es gab weit zurück in der Vergangenheit eine Vielzahl von Kritikern, die mitunter so weit gehen, dass sie behaupten, Jona hätte überhaupt nicht gelebt. Und das Buch sei daher eine orientalische Märchengeschichte. Wir werden sehen, dass das ganz anders ist, denn Gott hat es nicht nötig, uns Märchen oder Fabeln zu erzählen, sondern reale Heilsgeschichte, seine Gedanken und Pläne für den ganzen Kosmos und für jedes einzelne Geschöpf zumal, zur gleichen Zeit. Schon nur Jonas Aufenthalt im großen Fisch stellt unter anderem nichts Geringeres dar als den Aufenthalt Jesu im Herzen der Erde, nämlich 3 Tage und 3 Nächte nach der hebräischen Tageszählung, die mit dem Abend anfängt und dann in den Morgen geht. So erklärt es der Herr Jesus selber, was das Erleben Jonas bedeutet. Mit diesem Bezug auf den zunächst ungehorsamen Propheten kommt dem Buch und seiner Geschichte offensichtlich eine große und das heißt eine messianische Bedeutung zu. Ja, also zunächst einmal wirklich eine messianische Bedeutung. Und damit bestätigt der Herr, dass die Geschichte Jonas authentisch ist und dass sie sich auch so zugetragen hat, wie sie beschrieben ist. Für einen von Gottes Geist gezeugten Menschen ist es eigentlich auch gar keine Frage, dass für das ganze Israel das Buch Jona bis zum heutigen Tag und noch ein gutes Stück in die Zukunft wichtig und bedeutungsvoll ist, erhält aus dem, was der Herr selber damals seinen noch ungläubigen Zuhörern in Lukas 11 präsentiert hat. Ich lese dazu Lukas 11, 29. Als aber die Volksmengen sich zusammendrängten, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht und es fordert ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Denn gleich wie Jona den Niniviten ein Zeichen wurde, ja, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Das heißt, sein erstes Kommen und auch das zweite Kommen, ja, beide Kommen Jesu werden zum Zeichen für das Volk Israel sein. Da er ja schon mal da war, war das damals schon so und es wird wieder sein. Das heißt, was im Buch Jona steht, hat auch mit der Zukunft, mit der Gegenwart des Herrn wieder bei seinem Volk zu tun. Das geht ganz einfach aus diesem einen Vers hervor. Und die Worte Jesu zeigen, ja, und auf sie kommen wir noch einmal im Lauf der Betrachtungen zurück, dass dieses Zeichen insofern zum Teil Geschichten worden ist, was den Gang des Herrn Jesus, den Messias Israel, ans Kreuz und in das Totenreich angeht, den es abschattet. Nicht aber, was die Erkenntnis desselben innerhalb des Volkes bedeutet, die fehlt noch. Sie ist nur aufgeschoben und wenn das Volk zu seinem Gott umkehren wird, wird es nachgeholt. Da dürfen wir ganz sicher sein. Also ist das Buch Jona bezüglich Israels noch ein ganzes Stück Zukunft. So aktuell sind der Prophet und sein Erleben. Einige weitere Aspekte der Symbolik dieses Buches im Blick auf Israel werden wir dann noch betrachten. Noch ein Beweis für die geschichtliche Realität. Jonas ist der Text in 2. Könige 14, 21 folgende, den wir dann noch lesen werden, wo Jahwe Gott durch ihn die Wiederherstellung der Grenze Israels durch Jerobeam den Zweiten vorhergesagt hat. Das heißt, Jesu Aussage und das Zeugnis in dem Buch der Könige beweisen, dass Jona real ein Prophet war und dass er wohl nicht nur das, was wir von ihm haben, an Israel gedient hat, sondern noch viel mehr darüber hinaus seinem Volk gedient hat. Schließlich einige Lehrstücke, die ganz persönlich gesehen uns zeigen: A, einen souveränen Gott, der alle Mittel hat, um seine Ziele, alle möglichen Umwege einkalkuliert, unfehlbar zu erreichen. Und das gilt für uns genauso wie für jedes einzelne, zunächst verbissen Widerstand leistende Geschöpf. Das gilt für die Feinde Israels, das gilt für Israel selber, das gilt für die Nationen, das gilt für die unsichtbare Welt und wenn wir sonst noch nennen wollten. B. Einen Herrn, der Güte und Gericht als Mittel für denselben Zweck verwendet, nämlich die Umkehr von einem eigensinnigen und deshalb bösen Weg. C. Dass Gott ein Gott der Erbarmungen ist. Er erbarmt sich über seine im Irrtum befindlichen Geschöpfe, nicht nur Menschen, sondern auch über Tiere, was dem Buch Jona ganz klar zum Ausdruck kommt in seinem letzten Vers. Alles nämlich, was aus seinen Händen hervorging. Haben wir von unserem großen und wunderbaren Gott etwas anderes zu erwarten? Eigentlich nicht. 7 Aktionen Gottes im Buch Jona zeigen das exemplarisch. Das ist erstens der Sturm, den Gott erzeugt, zweitens die große Stille, drittens er bestellte einen großen Fisch, viertens er befahl Jona ans Land zu erbrechen, wie das Wort eigentlich im Hebräischen heißt. Ja. Fünftens er bestellt einen Wunderbaum, sechstens er bestellt einen Wurm, der den Wunderbaum sticht, sodass der in kürzester Zeit eingeht. Und schließlich, siebtens, bestellt er einen Ostwind, der den Wunderbaum zusätzlich noch ausdörrt. Gott lässt geschehen, Gott befiehlt, Gott bestellt einfach so. Er handelt aktiv in der Geschichte. Nichts ist einfach sich selber überlassen. Wenn jemand nur diesen Satz heute Abend mitnehmen würde, würde es schon reichen, ja? Dass Gott nichts sich selber überlässt, sondern er ist immer aktiv in der Geschichte beteiligt. Und das ist doch ein Trost in einer Zeit, die zunehmend von finsteren und widergöttlichen Entwicklungen geprägt ist, so wie der Johannes uns das vorher in seiner Einleitung gesagt hat. Und das erweckt den irrtümlichen Eindruck, Gott habe sich aus der Welt zurückgezogen. Man könnte wirklich glauben, das sei so, ja, wenn man rein äußerlich auf die Dinge sieht. Wenn man jedoch genauer hinsieht und allem glaubt, was geschrieben steht, dann sieht man, wie kaum in früherer Zeit, die apokalyptische Schau und Weltkonstellation aus Offenbarung Jesu Christi und was die Propheten Israels voraus verkündigten, in greifbare Nähe rücken. Jona selber lebte damals ebenfalls in einer Endzeit. Müssen wir uns vergegenwärtigen, denn die Wegführung der 10 Stämme des Nordreichs war nur noch ganz wenige Jahrzehnte entfernt, deutlich weniger als 100 Jahre. Das Buch Jona bildet für unseren Glauben einen Felsengrund, einen sicheren Anker für unsere Seele, um ein Wort aus Hebräer 6, 19 zu gebrauchen. Lebendiger Glaube braucht keine wissenschaftliche Unterstützung, die einen Fisch findet, der einen Menschen verschlucken und drei Tage danach wieder ans Land erbrechen kann, die eine Pflanze findet, welche in einer Nacht so groß wächst, um Schatten gegen die sengende Sonne zu spenden, und die einen Wurm findet, der so schnell Wurzeln frisst, dass der Baum in einer weiteren Nacht verdorrt. Und so weiter. Der Glaube liest und akzeptiert, was geschrieben steht. Der Unglaube stellt in Frage, er zweifelt, ob Gott wirklich so etwas macht, ob es Sinn macht, und er stellt noch andere unnötige Fragen. Er kommt dann schließlich zum Ergebnis, dass das ganze Buch, wenn überhaupt, nur einen allegorischen Sinn hat und damit ein orientalisches Märchenbuch ist, Tausend und eine Nacht oder ähnliches. Er braucht dann allerdings auch nicht zu erwarten, dass er sonst noch etwas in der Schrift versteht. Denn wenn eines die Schrift fordert oder Gott fordert von dem, der in die Schrift reingeht, dann ist es ein uneingeschränkter Glaubensgehorsam allem gegenüber, was geschrieben steht. Sicherlich ist es ein Wachstumsprozess, aber die Grundhaltung muss da sein. Natürlich, ich verstehe auch ganz viele Dinge in der Schrift noch nicht, und jedem von euch geht es genauso. Aber wir haben doch alle mehr oder weniger die Grundeinstellung, ich will alles, was in den beiden Buchdeckeln zu finden ist, absolut als 100% Wort Gottes akzeptieren und es annehmen. Und das ist die Voraussetzung, der wir auch an das Buch Jona gehen wollen. Paulus bekennt zum Beispiel in einer seiner Verantwortungen in Apostelgeschichte 24, 14, aber dies bekenne ich dir, dem Agrippa, gegenüber, dass ich nach dem Wege, den sie eine Sekte nennen, also dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was geschrieben ist, und zwar im Gesetz und in den Propheten. Wir dienen unter anderem unserem Gott, indem wir vorbehaltlos alles glauben, was er aufschreiben ließ. Weigern wir uns, dann dienen wir anderen Göttern, bewusst oder unbewusst. Wo wir dann hinkommen, das zeigt Israels Geschichte und was wir auch heute leider im christlichen Lager finden. Wir wollen keine Steine werfen, sondern unsere eigenen Herzen bereit machen, das zu akzeptieren, was hier gesagt ist. Einem ersten Unterpunkt auch noch eine gewisse Einleitung will ich die Frage stellen: Warum behandeln wir als Leib des Christus dieses Buch? Wie wir vorhin gesagt haben, das geht eigentlich Israel an, weil die ganze Symbolik eigentlich geladen ist vom Messias, von seinem Werk. Aber wir sind ja doch irgendwo auch mit betroffen. Dazu will ich drei Stellen im Neuen Bund lesen. Zwei von Paulus und eine von Petrus. Seinem Mitarbeiter schreibt Paulus im ersten Brief einem Vermächtnis nicht nur an ihn, sondern auch an den Leib des Christus. Unter anderem 1. Timotheus 4, Vers 13. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen oder widme dich dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Was meint Paulus hier mit Vorlesen? Nun, er meint Mose, die Propheten und die Schriften, was die hebräische Bibel ausmacht, oder den Tenach, wie die Juden das nennen, sowie natürlich Briefe des Apostel Paulus, sofern sie daher da in den einzelnen Gemeinden teilweise oder auch vollständig bekannt waren. Timotheus hat sie wahrscheinlich alle gehabt, aber nicht in allen Gemeinden waren alle Briefe am Anfang da. Aber die Rollen des sogenannten Alten Testaments, die waren da und die sollten vorgelesen werden. Ermahnen und belehren ist logischerweise aus denselben Schriften zu verstehen, deren Aussagen durch das, was dem Paulus geoffenbart wurde, seinem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes vervollständigt wurde. Nächste Stelle. Und da kriegen wir noch einmal einen direkten Hinweis 2. Timotheus 2, 7 und 8. Ja, ein Vermächtnis, das noch später war, kurz vor dem Tod des Paulus. Er sagt, bedenke zu Timotheus, was ich sage, denn der Herr Jesus, der Herr, wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesum Christum, erstens, auferweckt aus den Toten, zweitens, aus dem Samen Davids, drittens, nach meinem Evangelium. Den Schwerpunkt in diesem Vers möchte ich jetzt auf Vers 8 legen. Und da haben wir erstens, halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten. Nämlich, dass das ein Beweis ist dafür, dass Gott vor den Äonen in den Kosmos hineingelegte Prinzip der Auferstehung aus den Toten wirksam geworden ist. Ja, das ist das, was dahinter steckt, hinter der Aussage. Dass es eine Auferstehung aus den Toten gibt, die Gott hineingelegt hat in diesen Kosmos und dass sie zum ersten Mal durch den Christus nachgewiesen wurde. Auferstehung, nicht Auferweckung zurück ins alte Leben, das gab es schon im alten Bund. 3-mal mindestens wird es uns berichtet. Zweitens, aus dem Samen Davids. Hier ist der Hinweis, Jesus ist der Messias Israels, der aus dem Samen Davids heraus verheißene König, der zu Gottes Zeitpunkt die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten wird und alles, was damit verbunden ist. Ja. Drittens, nach meinem oder entsprechend meinem Evangelium. Das heißt, der Leib des Christus soll und muss die Zusammenhänge in dem Alten Testament oder in der hebräischen Bibel, Mose, Propheten, Schriften, durch die von Paulus gegebene Schau erfassen und verstehen lernen. Das heißt, die Gemeinde blickt rückwärts, ja, von hinten her hinein in die Gottesoffenbarung, die früher gegeben wurde. Und sie kann dann richtig einteilen, ja, und verstehen, wie das Einzelne zusammenhängt. Denn diese Offenbarung Gottes, die früher gegeben wurde als Paulus, die wurde ja von Paulus vervollständigt. Ja. Und das bedeutet, dass die Grundlage, wenn man so will, das Haus war komplett da und das Dach hat noch gefehlt als Bild. Ja. Paulus hat praktisch das Dach enthüllen dürfen, während das Haus schon da war. Jetzt kann ich weder mit dem Dach was ohne Haus anfangen, noch nützt mir das Haus etwas, wenn kein Dach da ist. Ja, weil dann regnet es rein und dann läuft nichts gut in dem Haus, in dem ich mich dann aufhalte. Paulus vervollständigte, was dort angelegt und voraus verkündigt worden ist. Und das wird nun besonders noch durch die dritte Stelle unterstrichen, die wir bei Petrus finden, in 1. Petrus 1. Sie ist zuerst natürlich an Israel geschrieben, ist aber gleichzeitig auch eine Universalaussage und sie liefert eine wichtige Tatsache zu allen Schriften des ersten Bundes oder der hebräischen Bibel, wie man sagen kann. Der Begriff Altes Testament, das wisst ihr alle, der hat so den Anflug des Vergangenen, ja, des nicht mehr so Wichtigen. Und teilweise stimmt es ja auch, nicht? Weil der alte Bund durch einen neuen ersetzt worden ist. Das bedeutet aber nicht, dass der alte völlig daneben wäre, ja, sondern dass er seine Bedeutung hat, wenn man eben mit der Sicht aus dem Evangelium, das dem Paulus anvertraut worden ist, dort hineinschaut. Petrus erklärt zu allen Schriften des ersten Bundes in 1. Petrus 1, 10 bis 12. Über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch, und Petrus schreibt ja an die 12 Stämme in der Zerstreuung, so wie auch der Jakobus, forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte, welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt wurden, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, in dem vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Diese Stelle erklärt uns, wie die Aussage in Hebräer 1, Vers 1 zu verstehen ist, wo wir lesen, dass Gott vielfältig und auf mancherlei Weise in den Propheten redete. Und die Hauptaussage ist bei Petrus, dass der Geist des Christus in den Propheten wirkte. Es ist derselbe Geist, den jeder Glaubende in sich trägt, durch den er von oben her geboren ist, aus dem er in Christo Jesu ist. Es ist damit der Geist des Hauptes der Gemeinde, der in den Propheten redete. Ja, auch wenn das damals in einer etwas anderen Form geschah, wie das heute nach Tod und Auferstehung Jesu war. Es ist damit der Geist des Hauptes der Gemeinde, also muss für uns schon von daher ein existenzielles Interesse bestehen, was sein Geist in den Propheten redete. Das heißt nicht, dass wir den Leib des Christus dort suchen sollen, in dem ersten Bund. Ja? Den werden wir dort nicht finden, höchstens in Symbolen verborgen, die man aber erst aus der Sicht des Paulus, aus der Rückwärtssicht verstehen kann, vorher nie verstehen konnte, weil sie nicht geoffenbart waren. Und trotzdem wirkte eben der Geist des Christus in den Propheten. Petrus offenbart auch, dass die Propheten durchaus an vielen Stellen verstanden, was für ihre Zeit und was für später, hier bei Petrus beispielsweise für die zu Pfingsten lebende Generation des Volkes Israel, gegolten hat. Ja. Es war nicht so, dass die Propheten irgendwelche nebulösen Dinge erzählt haben, ja, sondern der Geist hat ihnen geoffenbart, das ist für jetzt und jenes für später. Ob das in allen Fällen zu 100% so war, das kann ich nicht sagen. Aber der Petrus erklärt es hier, ja, dass die Propheten die Möglichkeit hatten zu unterscheiden, was jetzt dran war und was nicht jetzt dran war. Gliederung von dem Buche Jona. Erstens die Verse 1 bis 16 im ersten Kapitel. Das war Jonas Auftrag und die Flucht vor seinem Gott. Zweitens, das zweite Kapitel, Gott bestellt einen Fisch und Jonas Gebet. Drittens, Jona führt Gottes Auftrag erfolgreich aus. Das heißt, er hat denselben Auftrag noch einmal bekommen und er führt ihn jetzt aus und er ist auch erfolgreich, dieser Auftrag. Dann viertens, Kapitel 4. 1 bis 8, Gott behandelt Jonas Unmut über die Barmherzigkeit Gottes. Und fünftens, Kapitel 4, 9 bis 11, beschreibt Gottes Barmherzigkeit. Sechstens wollen wir symbolisch prophetische Bedeutungen des Buches Jona ansprechen. Natürlich aber der Zeit halber nicht in aller Detaillierung ausdeuten. Das würde dann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Wir gehen jetzt zu dem nächsten Unterpunkt. Das ist Jona 1, 1 und 2. Das Umfeld der Geschichte Israels zur Zeit Jonas. Da müssen wir wenigstens wenige Minuten dran verweilen. Der Jona lebte und wirkte während Jerobeams des Zweiten im Nordreich Israels ab dem 27. Jahre Asarias bzw. Usias im Südreich Juda. Jerobeam II. War einer der Nachkommen Jehus, Jehu war von Elisa gesalbt worden. Und er richtete einst das Haus Ahabs. Von Elia war er gesalbt worden, der Jehu. Ja? Und Jerobeam regierte im Nordreich 41 Jahre. Das war die längste Regierungszeit, die ein König im Nordreich regiert hatte. Jesaja erlebte den Tod Usias und er schreibt das Datum in Jesaja 6. Ich sah, als im Todesjahre des Usia sah ich den Herrn sitzen in seinem Tempel, auf seinem Thron. Ja? Dort haben wir die Synchronisation. Und gleichzeitig wissen wir aus den Prophetenanfängen Hosea, Micha und Amos, dass sie Zeitgenossen von Jesaja waren und mehrere Könige erlebt hatten. Jona diente im Nordreich, so wie auch Elia und Elisa, Hosea und Amos gedient haben. Zur Charakterisierung der Verhältnisse zu seiner Zeit lesen wir jetzt aus 2. Könige 14, die Verse 23 bis 27. Dort wird ein geschichtlicher Nachweis geführt, dass Jona tatsächlich ein Prophet Israels war. Im 15. Jahre Amazias, des Sohnes Joas, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn Joas, des Königs von Israel, König zu Samaria. Und er regierte 41 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen Jahwes. Er wich nicht von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, also Jerobeams des Ersten, der direkt zur Zeit Rehabeams nach der Reichsteilung der erste König in Israel war. Also er wich nicht von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wodurch er Israel Sündigen gemacht hatte. Er stellte die Grenze Israels wieder her, vom Eingange Hamats bis an das Meer der Ebene, nämlich das Salzmeer, nach dem Worte Jahwes, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amitais, den Propheten, der von Gad Hefer war. Denn Jahwe sah, dass das Elend Israels sehr bitter war und dass dahin war der Gebundene, dahin der Freie, und dass kein Helfer da war für Israel. Und Jahwe hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels austilgen würde unter dem Himmel hinweg. Und so rettete er sie durch die Hand Jerobeams, des Sohnes Nebats. Das bedeutet, dass Gott sogar einen gottlosen König dazu verwendet hat, um das Nordreich Israels weiter am Leben zu erhalten, obwohl es gerichtsreif war. Das ist doch eine gewaltige Aussage. Der Gott Israels hatte also außer der Predigt an Ninive auch durch Jona mindestens diese in 2. Könige 14 beschriebene Aktion gegen Syrien im Auftrag seines Gottes ausgeführt. Dieser Jona ist also derselbe wie der im genannten Buch Jona. In Kapitel 1, Vers 1, denn dort finden wir dieselben Angaben von ihm. Wenn in der Schrift ein Stammbaum und ein Ort zu einer Person angegeben sind, dann war diese oder die eine aus dem Stammbaum genannte Person jeweils eine wichtige oder bekannte Person. Wenn jemand sagt, das ist der Hermann, ja, da muss man ganz genau wissen, welcher Hermann das ist. Wenn aber angegeben wird, wessen Sohn oder mit wem der verheiratet ist oder aus welchem Ort der kommt, dann beginnt die Person plastisch zu werden oder bekannt. Und so ist es in dem hebräischen Schrifttum, wenn Personen mit Stammbäumen oder Orten angegeben waren, dann sind es wichtige Personen, bekannte Personen gewesen. Jona war aus Gad Hefer, das ist im Land Sebulon, und da müssen jetzt eigentlich alle Glocken läuten, bei uns in unserem Herzen. Denn Sebulon, das ist ein Teil Galiläas, knapp 20 Kilometer westlich vom See Genezareth. Und es war, sage und schreibe, ungefähr 5 Kilometer nördlich vom späteren Nazareth. Das bedeutet, dass der Jona in derselben Gegend gewirkt hat, wie später auch der Herr Jesus. Wundert uns, ja, dass Gott genau diesen Propheten nimmt, um ihn messianische Dinge tun bzw. aussagen zu lassen, oder dass Gott in seiner Schrift etwas hineinbringt, was mit seinem Messias zu tun hat. Dort wuchs eben später der Herr Jesus auf. Jahwe hatte damals bereits Gericht über den Norden Israels angekündigt und auch geübt durch Syrien und durch Assyrien seit den Tagen Asas und Ahabs. Die haben ja früher gelebt als der Jerobeam II. Und von Amos wissen wir, dass Israel jenseits von Damaskus weggeführt werden wird. Wir wissen auch, dass der Amos ein Zeitgenosse vom Jona war. Zumindest hat Jona in seinem Alter vermutlich den Amos noch erlebt. Ja, der Amos hat etwas später eigentlich seinen vollen Dienst getan, aber er hat sich mit dem Jona überlappt. In Amos 5 ist zum Beispiel vom Tag Jahwes, nämlich des Gerichtes, die Rede, dass es über Israel kommen wird. In den Versen 20 bis 26 bitte euch, dass ihr das mal nachlest. Und im Vers 27, da wird uns nun gesagt, so werde ich euch jenseits Damaskus wegführen, spricht Jahwe, Gott der Heerscharen ist sein Name. Und das musste auch Jona grundsätzlich bekannt sein. Das Gericht von Gottes Seite war beschlossen und es stand nahe bevor. Also lebte Israel damals in einer Endzeit. Wer die Ahabs-Geschichte nachliest, der findet dort, dass das dort auch schon verkündigt wurde, dass Gott sein Volk Israel richten wird aufgrund der Sünden, die es tut. Und zwar durch Wegführung. Zweiter Punkt im Jona, das sind die Verse 3 bis 16. Jonas Auftrag und Flucht vor seinem Gott. In diese Zeit hinein, noch in die Jerobeams des Zweiten, fiel also der Auftrag Jonas, nach Ninive zu gehen, um wieder diese Stadt Gericht zu predigen. Weil Jona aber nach Amos 3, Vers 7 um die prophezeite Zukunft Israels, speziell auch die des Nordreichs, wusste und das Wesen seines Gottes genau kannte, flieht er von seinem Gott weg. In Amos 3, Vers 7, da heißt es, die Stelle kennt ihr wahrscheinlich alle auswendig, zumindest die meisten, denn der Herr Jahwe tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Das heißt, alles, was Israel widerfuhr damals, was ihm noch weiter widerfahren wird bis zum Ende Gottes Heilsplans, war den Propheten bekannt. Ja, in Abschnitten wohl, aber es war dem Inhalt nach bekannt. Das werden wir auch in unserem zweiten Thema, über das ich sprechen möchte, das Ende des gegenwärtigen bösen Äons noch sehen. Und Jona zeigt damit menschlich gesprochen Mitleid mit seinem Volk, trotzdem sie gerichtsreif waren. Er hat auch mit Sicherheit, wie jeder echte Prophet, Jahwes darunter gelitten, zu seinem Gott gefleht, dass sich das Verhältnis von Israel zu seinem Gott doch ändern möge. Wer diese Gesinnung nachlesen möchte, findet das in Jeremia 27, 18 bis 22. Können wir jetzt der Zeit halber nicht lesen. Wir sehen hier nebenbei Gott, der Gott Israels kümmerte sich schon immer auch um die Nationen in vielfältiger Form, eben durch seine Propheten. Jeremia zum Beispiel wird direkt als Prophet an die Nationen eingesetzt in seiner Berufung. Jeremia 1, 4 und 5, dort heißt es: Und das Wort Jahwes geschah zu mir also: Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus der Mutterschoße hervorkamst, habe ich dich abgesondert oder geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt oder eingesetzt. Natürlich waren das zunächst einmal die beiden Nationen, ja, inzwischen das geteilte Israel. Aber eben, wir finden bei Jeremia ganz extrem, ja, Gericht über sämtliche umliegenden Nationen Israels. Wir finden Gericht über Babel, ja. Und die Aussagen Jeremias, die reichen weit hinein in die Offenbarung. In der Offenbarung 18 finden wir zum Beispiel Zitate aus Jeremia 51. Wir sehen, dass das so war, dass Gott eben sich um alles gekümmert hat. In Jeremia 32, 27 sagt etwa Gott: Siehe, ich bin Jahwe, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Wenn Gott, der Gott allen Fleisches ist, dann hat er sich auch um alles Fleisch, sich um die Nationen gekümmert. Und er tut es auch noch heute. Sogar hat er sich um einzelne Menschen direkt gekümmert, damals schon. Wir denken etwa an die Hure Rahab aus Jericho. Oder wir denken an Abimelech aus 1. Mose 20, als Abraham Sarah als seine Schwester ausgegeben hat. Und Gott ihm erschien und ihn warnte, sich ja nicht an der Sarah zu vergreifen. Ja, da ist Gott direkt dem Abimelech, dem Philister, erschienen. Dann Melchisedek. Weiter wären Pharaos Träume durch Josef gedeutet zu nennen. Dann Jethro, der Schwiegervater Moses, hat entscheidende Dinge über Yahweh, den Gott Israels, erkannt, nachdem Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hatte. Und schließlich wurden dem Nebukadnezar Träume durch den Dienst Daniels ausgelegt. Denn der hatte sich mit dem Ende der Tage, also mit der Zeit, in der wir leben, beschäftigt. Und die Liste kann jeder für sich noch beliebig erweitern aus der Schrift. Und das sind ja nur die Fälle, die uns die Schrift nennt. Wir können davon ausgehen, dass Gott noch ganz andere Dinge damals getan hat. Ja, die vielen Bücher würden das ja alle nicht fassen, die man da schreiben müsste. Wir kommen ja mit der Bibel, die wir haben, nicht einmal komplett zur Rande. Zurück zu Jona und seinem ganz persönlichen Aspekt für unser Leben. Der Jona geht also trotz Jahwes klarem Auftrag ganz bewusst in die falsche Richtung. Und hat auch noch gelingen. Er nahm dazu eine sicher anstrengende Wanderung von 100 Kilometer Luftlinie von seinem Wohnort bis nach Joppe, das deutlich südlich am Meer liegt, auf sich. Und dort findet er auch noch ein Schiff, bekommt eine Fahrkarte nach Tarsis in Spanien. Das war damals wirklich JWD, wie die Berliner sagen, ganz weit draußen. Ja, das konnten sich wahrscheinlich nicht einmal alle Leute vorstellen, wo das damals lag, nämlich an der Ostküste Spaniens, eine Kolonie. Es ist offensichtlich nicht so, dass Gott seine Auserwählten grundsätzlich an falschen Entscheidungen hindert und die daraus resultierenden Abwege immer gleich vereitelt. Das wäre ein ungesunder Heilsautomatismus. Wenn wir nicht auf das erste Mal gehorsam sein wollen, dann macht er einen oder auch mehrere Umwege mit uns, solange bis wir einsehen, dass unser Gott es am besten mit uns meint und dass es keinen besseren Weg gibt als den er uns vorgibt. Von seinen Zielen rückt aber dabei nicht ab, auch von den Zwischenetappen nicht. Wir können nichts auslassen, was Gott ja für unser Leben bestimmt hat. Das wird uns gerade bei Jona sehr deutlich. Und Gott hat schließlich alle Mittel, um den Propheten dorthin zu bringen, wo er ihn haben will. Natürlich benutzt unser Gott den Umweg Jonas auf seine wunderbare Weise und er setzt parallel dazu andere Dinge seines Heilsplans um. Im ersten Kapitel bekommen wir einen lebendigen Eindruck davon, als Beispiel gewissermaßen. Denn wenn Gott an Einzelpersonen handelt, dann wirkt er gleichzeitig in deren Umgebung hinein und umgekehrt. Ja, wenn also Gott mit unserem Land was macht, dann sind wir ja auch betroffen. Ja, und wenn Gott mit dir und mir, der du hier sitzt, etwas tust, dann wirkt es hinein in deine unmittelbare Umgebung. Familie, ja, Eltern, Kinder und so weiter, Ehepartner und so weiter. Auch in die Umgebung der Gemeinde. In Hiob 34, 29 lesen wir, dass Gott an einem Menschen und an einem Volk zumal handelt. Und wenn wir bei Paulus nachsehen, dann wächst der Leib des Christus nach Epheser 4, Vers 16, in dem jedes einzelne Glied zum Haupt hin wächst. Das heißt, wir müssen also nicht mit Gewalt das Wachstum des Leibes des Christus hervorbringen. Ja, das muss niemand machen, sondern wir müssen darauf bedacht sein, dass jeder von uns zum Haupt hin wächst und dann wächst automatisch der Christus. Wir brauchen keine Organisation, um den Leib des Christus zum Wachsen zu bringen, sondern wir brauchen den Glaubensgehorsam. Ich für mich, jeder von euch für sich, dann wächst der Leib des Christus. Nun die Verse 4 bis 16. Ich denke, dass doch der eine oder andere Zeit gefunden hat, mal das Buch Jona zu lesen. Ich möchte nicht alle Verse vorlesen, sondern nur Auszüge. Vers 4 bis 16, dort geht es speziell um die Leute auf dem Schiff. An denen handelt unser Gott nun parallel zu Jona. Der hatte sich nämlich auf dem Schiff sofort in die Koje gelegt. Da hat er sein Fährgeld bezahlt und er musste kurz Rede und Antwort stehen, wie wir aus den folgenden Versen merken. Dann hat er sich sofort verkrümelt und hat sich ganz unten ins Schiff begeben. Denn der wusste ganz genau, was sein Gott machen wird. Das werden wir dann ja noch, oder wissen wir aus dem, was wir lesen. Nach Vers 10 machte er auch keinen Hehl über den Grund seiner Reise, denn die Schiffsleute wussten genau, dass er vor seinem Gott geflohen ist. Das hat er denen von vornherein gesagt. Solange sie nicht direkt betroffen waren, hatten sie wohl keine weitere Notiz davon genommen. Ja, hätten wir wahrscheinlich auch nicht getan. So wie sich heute kaum jemand um Gott und seine Pläne schert, solange bis irgendein Unglück passiert. Und dann wachen die Leute auf und sagen, wie kann Gott das zulassen? Ist das euch schon mal begegnet? Ja, machen wir doch manchmal auch so, wenn uns irgendwas begegnet, ja, was wir nicht einordnen können, dann fragen wir doch auch, Herr, was soll das jetzt in meinem Leben? Die Frage ist auch durchaus berechtigt. Aber erst dann so richtig, wenn wir immer fragen, was Gott in meinem Leben möchte. Ja. Nun kommt Gottes Eingriff in den normalen Gang der Dinge. Stürme auf dem Meer sind bis zu einem gewissen Stück weit üblich. Und das hat die Seeleute eigentlich zunächst gar nicht beeindruckt, denn auf dem Meer gibt es Stürme. Aber wir lesen in Jona 1, 4 und 5, Jahwe warf einen heftigen Wind auf das Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und Vers 5 finden wir dann, und das wollen wir in Erinnerung halten, und die Seeleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Elohim, steht da im Urtext. wenn der Mensch in Not kommt, dann wird plötzlich wieder nach Gott gerufen. Und es war offensichtlich eine kollektive Handlung aller Schiffsinsassen. Denn wir lesen in Vers 6, und der Obersteuermann trat zu Jona hin, der sich eben in den untersten Schiffsraum begeben hatte, und sprach zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer, stehe auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird der Gott unserer gedenken, dass wir nicht umkommen. Das heißt, die ganzen Leute haben alle zu ihren Göttern gefleht gehabt und haben sie gemerkt, da ist noch einer da, der hat es noch nicht gemacht, also muss der auch zu seinem Gott flehen. Und damals hatte man offensichtlich noch etwas klarere Sicht über extreme Naturereignisse, dass Gott sie um des Verhaltens des Menschen willen sendet, um sie zur Besinnung zu bringen. Ein Beispiel möchte ich aus Psalm 148 lesen, ein Lobpsalm, ein wunderbarer Psalm, 148, 7 und 8. Lobet Jahwe von der Erde her, ihr Wasserungeheuer, in Klammer Fisch, ja, und alle Tiefen, Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der du ausrichtest sein Wort. Das bedeutet, alle diese Dinge, die hier genannt sind, die benutzt Gott, um sein Wort zu untermauern, ja, um sein Wort zum Durchbruch zu bringen. Die Verantwortlichen auf dem Schiff, die werfen jetzt Lose, das war damals üblich, um herauszufinden, was oder wer die Ursache für den Sturm war. Und das Los trifft natürlich Jona und er legt ein ganz klares Bekenntnis ab. Als Prophet Jahwes wusste er ganz genau Bescheid und er kannte seinen Gott. Und deshalb hat er ein ungeschminktes Bekenntnis abgelegt. Es lautet Jona 1, 9 bis 12. Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer, einer von jenseits herübergekommener. Ja? Denn die Hebräer, Israel, stammte ja nicht aus dem Land, wo sie später wohnten, sondern aus Mesopotamien und später aus Haran. Das sind die beiden Orte, in denen Abraham jeweils einige Zeit gelebt hatte. Ich bin ein Hebräer und ich fürchte Jahwe, den Gott der Himmel, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn jetzt war auch dem Letzten klar, dass der Jona wohl die Ursache für das ganze Elend sein musste. Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht Jahwes hinwegfloh, denn er hatte es ihnen kundgetan. Und sie sprachen zu ihm, was sollen wir dir tun, damit das Meer sich gegen uns beruhige? Denn das Meer wurde immer stürmischer, oder? Es stürmte fort und fort und fort. Ja? Vers 12, und er sprach zu ihnen, nehmet mich und werfet mich ins Meer, so wird das Meer sich gegen euch beruhigen, denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Stellt euch mal so ein Bekenntnis vor. Natürlich wollen die Männer das zunächst nicht tun und sie versuchen aus eigener Kraft das Schiff ans Land zu rudern. Offensichtlich waren sie noch nicht sehr weit gefahren oder der Sturm hatte sie inzwischen in die Nähe von Land getrieben, denn sonst hätten sie das ja gar nicht versucht, wenn sie irgendwo weit draußen gewesen wären. Jedoch vergeblich, denn aus eigener Kraft kann man Gottes Eingreifen und Handeln nicht entrinnen. Das ist auch so etwas, was wir uns für unser Leben merken können. Wir können nicht aus der Hand Gottes ab weglaufen. Im Guten und im Bösen nicht. Wer es versucht, der scheitert kläglich. Und darauf geschieht nun etwas sehr Kostbares. Jona bezeugte ihnen, dass der Sturm seinetwegen war. Und das haben sie ihm auch schließlich geglaubt, denn wir lesen jetzt im Vers 14. Da riefen sie zu Jahwe und sprachen: Ach, Jahwe, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und lege nicht unschuldiges Blut auf uns. Denn du, Jahwe, hast getan, wie es dir gefallen hat. Jetzt stellt euch mal das vor. Vor nicht allzu lange, da riefen noch von denen ein jeder zu seinem Gott. Zu seinem Gott. Und jetzt, als der Jona dieses Bekenntnis ablegt, dass er der Schuldige ist, ja, dass er sagt, Gott, vor dem ich fliehe, der hat den Sturm um meinen Willen geschickt. Und wenn ihr mich jetzt ins Meer werft, dann wird der Sturm sich gegen euch beruhigen, denn der kam ja wegen mir. Wenn Gottes Zeitpunkt in dem Leben von Menschen gekommen ist, dann reift sehr schnell die Erkenntnis, dass nur Jahwe der wahre Gott ist. Und wir sehen, das muss Gott machen. Denn wenn Gott diesen heftigen Wind nicht geschickt hätte, dann hätten die schon einmal gar nicht zu ihren Göttern gerufen. Das haben sie nämlich nur gemacht, weil es ihnen dreckig gegangen ist. Und jetzt kam einer und sagt, der Sturm war wegen mir. Warum? Weil der Gott, dem ich diene, dem laufe ich weg. Und dann wussten die Leute ganz genau, Moment mal, der hat recht. Aber jetzt trauen sie sich nicht und jetzt bitten sie Jahwe, dass er ihnen den Tod Jonas nicht anrechnen möge, denn die wussten ganz genau, wenn wir den jetzt über Bord werfen, dann ist er ein Kind des Todes. Denn sie wussten ja nicht, was Gott dann machen würde. Sie haben einfach dem Wort Jonas geglaubt. Und der Jona war ein Prophet, ich möchte jetzt mal wirklich sagen, es war ein aufrichtiger Prophet. Und er wollte Gott zuvorkommen. Ja, das werden wir dann noch sehen. Denn es war nach menschlichem Ermessen die Folge davon, wenn sie ihn nämlich jetzt in das Meer werfen, dann wird er daran sterben. Besonders der letzte Satz hat es in sich. Denn du, Jahwe, hast getan, wie es dir gefallen hat. Plötzlich waren die ganzen Leute auf dem Schiff dieser Meinung geworden. Was hat also Gott bewirkt? Er hat eine Herzensveränderung vorgenommen an den Schiffsleuten. Ausgelöst sicher durch den Ungehorsam Jonas, keine Frage. Aber dann auch durch das klare Bekenntnis des Jona.
Weg von ihren Göttern.
Richtig.
Hin zu dem Gott Jahwe.
Jawohl, genau. Es war ein Bekenntnis des sich Einfügens in Gottes Willen. Ja, die Leute haben sich in den Willen Gottes eingefügt, denn sie sagen, denn du, Jahwe, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und danach haben sie ihn ins Meer geworfen. Sie haben sich also unter das, was der Jona ihnen als Gottes Botschaft gegeben hat, drunter gestellt. Sonst hätten sie es nicht getan. Genügt hat unserem Gott hier, neben gegebenenfalls weiteren Umständen, die uns nicht berichtet sind, ein heftiger Wind Jahwes, den er hier auf das Meer geworfen hat, und das ungeschminkte Bekenntnis des Propheten, den sie daraufhin sehr ernst genommen hatten. Die wussten ja alle, dass er davonläuft. Aber erst jetzt, da Gottes Gerichtshandeln wirksam war, an dem Schiff und an allen denen, die da drauf waren, da kam es zu der Erkenntnis Gottes. Natürlich wissen wir auch, dass in solchen Fällen Gottes Geist am Wirken sein muss, denn sonst geschieht ja nichts Geistliches. Ja, und es war ja etwas Geistliches, dass die Leute plötzlich zu Jahwe, dem Gott des Propheten Jona, gerufen haben. Aber das war noch nicht alles, denn das Wirken Gottes ging noch weiter und so staunen wir über die Verse 15 und 16. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. da ließ das Meer ab. Es heißt eigentlich, da stand das Meer still von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten sich vor Jahwe mit großer Furcht und sie schlachteten Schlachtopfer und taten Gelübde dem Jahwe. Wenn in Israel jemand eigenmächtig Gott ein Opfer darbringen wollte, dann ist er daran gestorben. Beispiel: Aarons Söhne bringen verkehrtes Feuer dar. Die Söhne Korahs wollten auch Mose und Hohenpriester spielen und sie haben alle mit dem Leben bezahlt. Hier opfern irgendwelche Leute aus den Nationen dem Jahwe ein Schlachtopfer und sie opfern Gelübde. Ja, sie machen praktisch Versprechungen dem Gott Israels gegenüber, dem Gott Jonas gegenüber. Und das erinnert uns spontan auch an die mehrfache Stillung von Sturm durch den Herrn Jesus in seinen Erdentagen. Jona wird nun gerichtet über seinen Ungehorsam ins Meer geworfen. Sofort danach stand das Meer still, wie in Vers 15 genauer zu lesen ist. Der Sturm war schon ungewöhnlich gewesen, weil er so stark war, dass die komplette Besatzung dahin gebracht wurde, dass sie Jahwe, den Gott Jonas, anflehten. Und jetzt tritt eine Stille ein, und die war absolut unnatürlich, diese Stille, wenn nicht übernatürlich. Das geschieht nach einem weiteren Eingriff Gottes. Drei Dinge nennt die Schrift. Erstens, die Männer fürchteten sich jetzt mit großer Furcht, mit Ehrfurcht vor dem Gott. Zweitens, sie brachten Jahwe Schlachtopfer dar. Und drittens, sie taten ihm Gelübde. Und das war die Wirkung von Gottes Eingreifen auf den ungehorsamen Jonas hin, seines Propheten. Und das Gericht, welches er über ihn brachte, das bewirkte eine Umkehr der Schiffsleute zum Gott Israels hin. Und hier haben wir eine symbolisch-prophetische Bedeutung der Beziehung zwischen Israel und den Nationen mit Händen greifbar. Unser Thema zum Ende des gegenwärtigen Äons wird uns sehr tief mit dieser Frage noch beschäftigen. Deshalb erspart mir jetzt, dass ich da näher drauf eingehe. Sonst kriegen wir die anderen Dinge bei Jona nicht durch. Israel hat die Ordnungen und die Bestimmung Jahwes aus 2. Mose 19, Vers 6, ein Volk von Priestern zu sein, an alle Nationen verlassen und es ist ganz bewusst einen eigenen Weg gegangen und sie waren erfolgreich, so lange bis Gott sie aus dem Land rausgeworfen hatte. Mehr oder weniger erfolgreich. Ja? Aber das Gericht Jahwes wird sie unfehlbar zu ihrem Gott zurückbringen am Ende des gegenwärtigen Äons. Jetzt will ich nur zwei Stellen als Kommentar lesen, dass wir doch auch jetzt, vielleicht ist der eine oder andere da, der nicht die ganze Freizeit da sein kann, dass das auch doch zum Ausdruck gebracht wird. Hesekiel 36, 21 bis 23. Nur noch zwei Stellen, dann will ich aufhören für heute Abend. Hesekiel 36, 21 bis 23. Aber ich habe meinen heiligen Namen verschont, welchen das Haus Israel entweiht hat unter den Nationen, wohin sie kamen. Darum spricht zum Hause Israel, so spricht der Herr Jahwe, nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, welchen ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden wissen, dass ich Jahwe bin, spricht der Herr Jahwe, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Was hat denn Gott mit dem Jona gemacht? Jona, Gott hat sich an Jona angesichts der Schiffsleute geheiligt. Inwiefern? Er hat den Jona ins Gericht gebracht. Die Nationen waren mitbeteiligt. Dann kam die Stille. Und dann haben sie plötzlich dem Jahwe geopfert und Gelübde getan. Und wenn wir die Prophetie Israels kennen, dann wissen wir, so wie das hier steht, so wird es ablaufen. Wenn Israel zurechtgebracht wird durch Gericht und den dann wiederkommenden Herrn, dann werden die Nationen das sehen und zum Gott Jahwe umkehren. Genauso sagt es die Prophetie Gottes. Ezekiel 36, 35 und 36. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Eden, der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, welche rings um euch her übrig bleiben, werden wissen, dass ich, Jahwe, das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, Jahwe, habe es geredet und werde es tun. Wenn also der Gott Israel sich heilig erweisen wird an seinem Volk, indem er Gericht über sie bringt, eben auch durch die Nationen, Jona wird von den Schiffsleuten ins Meer geworfen, ist das die symbolische Handlung dafür, dann bewirkt das alleine schon ein Erwachen unter den Völkern. Und so sehen wir das hier auf dem Schiff mit den Seeleuten dargestellt. Wie viel mehr wird das geschehen, wenn Israel dann umkehren wird, Gott die geistliche Erneuerung bewirkt und sie komplett wieder in ihr Land zurückbringen wird. Dann werden die Nationen zur völligen Erkenntnis Jahwes durchdringen. So viel mal heute Abend, ja. Verzeiht, das war so ein bisschen Steno-Stil, aber ich wollte euch auch ein bisschen anreizen, dass ihr da jetzt dran weiter denkt und anhand der Schrift das für euch noch vertieft. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir auch dieses köstliche Buch des Propheten Jona haben. Auch wenn das Buch nicht direkt an uns, die Nationen, geschrieben ist, so haben wir doch eine gewaltige Lektion daraus gesehen. Und da steckt ja noch viel mehr drin. Und du möchtest doch jedem unter uns dieses klar machen. Und auch die ganz persönlichen Dinge, die da drin stecken, dass wenn ich dir aus dem Ruder laufe, dass du mich dann auch unter Gericht bringen wirst, dass ich ernten muss, was ich gesät habe, wie Paulus der Gemeinde schreibt, um dann wieder zurechtzukommen. Hab Dank, dass du in deiner Güte das tust und dass alles, was du in uns und an uns tust, dazu dient, dass deine herrlichen Pläne zur Ausführung und zum Ziele kommen. Amen. Amen. Ja, Lied 881. 881.